In der heutigen Folge des Makler-Podcasts begrüßen wir Luka Sikic. Luka ist Founder und heutiger CTO der Onbreo AG. Onbreo unterstützt dich bei den Prozessen der Immobilienakquise und nutzt dabei unter anderem KI-gesteuerte Deal-Pipelines, vorgefertigte und bewährte Prozesse, E-Mail-Marketing und den eigenen Immobilienpreisfinder. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, eine mega spannende Folge und ich kann dir jetzt schon mal sagen, bleib bis zum Ende dran, denn Onbreo hat einiges zu bieten. Ja, Luka, wir haben jetzt gerade schon das Vorgespräch gehabt und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich bin jetzt ja seit knapp 3 bis 4 Wochen auch selbst Kunde von Onbreo und habe mir gedacht, hey, der Luka, der ist ein richtig cooler Typ, ein richtig cooler Gründer von einem Startup, von einem Tech-Startup. Und wir haben ja schon einige Tech-Startups auch für die Immobilienbranche hier im Makler-Podcast zu Gast gehabt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage dich einfach mal an. Und jetzt sitzen wir heute Montag, 28. Oktober für alle, die zuhören. Um 21 Uhr sitzen wir hier, weil du gerade heute, ich glaube, von der Auftaktveranstaltung der On-Office Roadshow gekommen bist. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es einfach im Anschluss, bevor ich persönlich dann jetzt noch in Urlaub fliege. Machen wir es doch jetzt einfach heute Abend. Luka, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank vor allem, dass du dir auch jetzt um 21 Uhr Zeit genommen hast. Im Grunde ist das jetzt hier heute Late Night mit Fabian und Luka im Grunde. Und ja, hat mich mehr gefreut, dass du da angefragt hast.
Ja, sehr, sehr gern. Also ich bin sehr gespannt, wie wir das heute Abend jetzt hier gestalten und würde doch als Eingangsfrage einfach mal dir die Frage stellen, wie kommt es, dass so ein junger, erfolgreicher Typ wie du, der jetzt aktuell zumindest in Aachen lebt, ich weiß auch nicht, ob du aus Aachen bist, das werden wir gleich noch herausfinden, wie kommt es, dass du ein Tech-Startup gegründet hast und jetzt aktuell aufbaust mit deinem Team für die Immobilienbranche? Wie ist deine Reise?
Du, da überlege ich immer selber, wo ich anfangen soll. Ich habe tatsächlich recht viele Branchen schon mir angeschaut und ich sag mal so eine kleine Selbstfindungsreise hinter mir, was sowas angeht. Ich habe angefangen zu programmieren, als ich 11 war. Vielen, vielen lieben Dank an meinen Vater an dieser Stelle, der das damals auch unterstützt hat und mir ja die nötigen Guidelines gegeben hat, wie ich da starte. Und ich habe tatsächlich vor dem Studium angefangen und dann während dem Studium beendet meine erste App, die ich entwickelt habe. Das war ein Spiel, ganz einfach. Kann man jetzt auch nicht mehr runterladen. Ich fand es schrecklich nach ein paar Jahren. Ich glaube, das kennt man so für jedes erste Projekt, was man mal so macht. Aber das hat mir damals ein Praktikum bei Porsche beschert, wo ich dann nochmal direkt im Konzern lernen konnte, wie da so App-Entwicklung abläuft. Und da muss ich sagen, konnte ich echt vieles mitnehmen. Und es hat mir auch natürlich die Bestätigung gegeben, hey, schau mal, das, was man da macht, wenn man selber diese Initiative ergreift und etwas Cooles baut, das wird dann auch gewertschätzt. Und das hat Porsche mir damals gegeben. Ich habe mein Studium gemacht an der RWTH Aachen in Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung elektrische Energietechnik. Also nichts, was ich jetzt irgendwie heute, sage ich mal, direkt anwende. Ich sag mal, das hat mir den nötigen Überblick gegeben, die nötige Komplexitäts- oder das nötige Komplexitätslevel, um Sachen zu lösen. Das hat mir das Studium gebracht. Und ich habe währenddessen halt immer noch weiter programmiert. In Richtung Machine Learning, Webcrawling, ein paar Krypto-Projekte mal ausprobiert hier und da. Einfach, weil ich lernen wollte, wie funktioniert das Ganze. Und tatsächlich habe ich dann meine Masterarbeit über Krebsforschung geschrieben und dann auch Forschung da betrieben, zusammen mit der Aalto University und Stanford University. Und während ich schon mein erstes Startup gegründet habe, Smashleads, also alles irgendwie gleichzeitig zusammengelaufen. Und ich muss sagen, das war irgendwann auch alles sehr viel. Und tatsächlich habe ich mich danach entschieden, Smashleads weiterzuführen, weiter zu programmieren, also im Grunde interaktive Formulare für die Lead-Generierung und das für alle Branchen. Also Versicherer, Finanzierer, Immobilienmakler waren dabei. Es waren aber auch Autohäuser, E-Commerce-Businesses, die weirdesten Anfragen zu, was man so alles im Internet über ein Formular anbieten kann, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und tatsächlich waren es aber dann die Kunden aus der Immobilienbranche, die uns so ein bisschen, damals mich und meine Mitgründer, in die Richtung gebracht haben, okay, warum macht ihr denn nicht etwas, was tiefer in die Immobilienbranche reingeht? Es gibt sowas nicht wirklich in der Immobilienbranche, könnt ihr euch das anschauen. Und damals haben wir auch direkt ein Investment bekommen, damit wir das umsetzen. Das war kurz vor der, ja, ich sag mal, Immobilienkrise. 2021 haben wir das Investment reingeholt. Und das war auch so der Punkt, wo wir überlegt haben, hey, wollen wir das wirklich machen? Bevor, also die Anzeichen standen schon so, okay, die Branche könnte sich verschlechtern, der Markt könnte sich verschlechtern, wollen wir das machen? Wir haben es trotzdem durchgezogen, weil wir einfach dann doch an diese Idee geglaubt haben. Und ja, so bin ich in die Immobilienbranche gekommen. Mittlerweile bin ich der, ja, ich sag mal, alleinige Gründer der Firma, noch der dabei geblieben ist, zusammen halt mit super Investoren an meiner Seite und einem Top-Team, wo ich das Glück hatte, die Leute auch für mich gewinnen zu können, die mich da unterstützen. Und ja, mittlerweile sind wir seit 2021 dabei und konnten, ich glaube, ein gutes Problem lösen in der Branche.
Ja, da werden wir heute auch natürlich noch näher drauf eingehen, was Onbrio jetzt für ein Problem löst, wie du es gerade so schön gesagt hast. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast als Schüler schon oder als Student, nee, mit 11 Jahren hast du schon das Programmieren angefangen, so hast du es genannt, und hast dann irgendwann die erste App gebaut und kamst darüber zu Porsche und so weiter und so fort. Jetzt steckt natürlich hinter alledem zunächst einmal wahrscheinlich irgendwo die Lust und das Interesse am Programmieren. Aber auf der anderen Seite, da wo du jetzt ja heute bist, nämlich in Form eines Unternehmers, steckt ja auch ein unternehmerischer Hintergrund. Also wirklich nicht nur etwas aus Jux und Dollerei zu machen, quasi einfach nur für den Spaß, sondern wirklich auch Arbeitsplätze zu schaffen und, wie du es gesagt hast, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, ein Problem für den Kunden zu lösen. Und was du gerade noch gesagt hast, ist, dass ihr, als ihr Smash Leads gehabt habt, also als ihr diese Lead-Generierungsfirma aufgebaut habt, dass ihr gerade von den Immobilienleuten so ein bisschen das Feedback bekommen habt, hey, hier gibt's einen Engpass, hier gibt's ein Problem, könnt ihr euch das mal anschauen. Und auf der anderen Seite aber direkt angefangen habt, während der Krise, also nachdem zumindest mal der Markt sich etwas verschlechtert hat, was man auf jeden Fall ja so unterschreiben kann. Wo kam die Idee dann her, das zu bauen, was ihr jetzt heute macht? Also kam das wirklich aus dem Feedback von den Immobilienleuten, oder habt ihr als Gründer irgendwo erkannt, hey, da gibt es eine Möglichkeit, vielleicht eine Schnittstelle zu bauen oder eine Datenbank aufzubauen? Woher kam der Grundgedanke?
Ich sag mal, wir waren damals an einem Punkt, wo wir selber uns nicht so ganz einig waren im Team, wo wir hingehen wollten. Wir hatten unterschiedliche Visionen, wie es weitergehen soll bei Smash Leads. Wir hatten unterschiedliche Visionen, was wir als nächstes machen wollen, und haben uns dann im Grunde zusammengesetzt, geschaut, okay, welche Probleme gibt es denn in der Branche? Also es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen gesagt haben, das bauen wir jetzt, sondern das war schon ein Prozess, wo wir erstmal lernen mussten, wie funktioniert denn die Immobilienbranche. Wie gesagt, wir waren branchenfremd am Anfang. Wir hatten das große Glück, ein gutes Netzwerk gehabt zu haben, schon aus der Smashleads-Zeit, wo wir mit vielen sprechen konnten. Und damals haben wir uns dann entschieden, mit unserem Preisfinder zu starten und einer Riesenportion Risikofreudigkeit quasi über die Schulter geworfen, das mal auszuprobieren. Und das hat sich tatsächlich für uns damals gelohnt. Die Idee beim Preisfinder war im Grunde, wenn die Krise kommt, dann werden wir eine Differenz haben in der Erwartungshaltung des Eigentümers oder der Preisvorstellung des Eigentümers zu der, was man als Makler selber sagt, dass dafür kann ich tatsächlich die Immobilie verkaufen, wenn die Zinsen steigen, wenn es weniger Kaufinteressenten gibt. Und so sind wir quasi mit dem Preisfinder gestartet und haben dann immer weiter mit Feedback gebaut. Also je mehr Kunden wir bekommen haben, desto mehr Feedback haben wir bekommen. Und das ist so der Punkt, wo meine Philosophie ist, ich kann niemandem vorschreiben, wie es zu nutzen ist, aber ich kann gut zuhören und das Problem, was mir beschrieben wird, lösen. Und das Wichtigste, was wir da dann auch mitgenommen haben, ist, wie priorisiere ich, was tatsächlich ein Problem ist, was jemand hat, was ich auf den gesamten Markt projizieren kann und was ist etwas, was vielleicht ja so eine Kleinigkeit ist, die man vielleicht bei einigen Maklerbüros hat oder vereinzelt hat, was man vielleicht hinten anstellt. Das war so ein bisschen der Skill, den ich gelernt habe bei Smashdeals, den ich dann halt anwenden konnte bei einem Prio, damit man noch schneller dieses Produkt entwickelt. Und so sind wir dann irgendwann dazu gekommen, auch ganz andere Probleme zu lösen. Wir haben dann mit unseren neuen Investoren ganz schnell gemerkt, gut, es gab Lösungen, die wurden verwendet, so wie ActiveCampaign, Pipedrive, HubSpot, einfach mal um so ein paar zu nennen, die branchenfremd sind, aber im Grunde genau diese prozessgetriebenen Akquise-Software liefert oder Akquise-CRM liefert. Und wir haben gesehen, ganz, ganz viele Makler, die dieses Problem schon gesehen haben, die haben versucht, genau diese Software umzubauen für sich beziehungsweise anzupassen für sich, damit es in der Immobilienbranche funktioniert. Heißt aber, ich brauche eine Integration zu allem, was davor passiert, also alle Leads, die irgendwie reinkommen. Ich brauche eine Integration zur Makler-Software danach, zu OnOffice, zu weiteren, die man da anbinden kann. Und wir haben dann einfach gesehen, gut, das kostet einen Immobilienmaklerbüro gerne mal mehrere 10.000 Euro, sowas einrichten zu lassen von einer Agentur. Und man selber beschäftigt sich nicht unbedingt damit. Wie kriegen wir das hin, so einfach wie möglich, für die Immobilienbranche? Und das ist im Grunde, wie dann Onprio entstanden ist. Wo wir dann wirklich nicht nur aufs Feedback gehört haben, okay, zum Preisfinder, das war so der erste gute Step in die Branche, womit wir überzeugen konnten. Und dann halt diese nächste große Vision, Akquise-Software bauen für die Immobilienbranche, wo wir genau diese Tools, die vorher vielleicht schwer zu nutzen waren, schwer anzubinden waren, abbilden konnten, dass man im Grunde Turnkey, Schlüssel in die Hand, am besten direkt starten kann. Und ich meine, du weißt es jetzt mittlerweile selber aus eigener Erfahrung. Das ist manchmal, also vieles kann man direkt nutzen, bei vielen braucht man dann doch nochmal Unterstützung, vor allem, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat am Anfang oder so im Alltag. Aber es ist dann doch wesentlich einfacher als mit so einer, ich sag mal, großen, komplexen Lösung, die für viele Branchen bestimmt ist.
Absolut. An der Stelle mal von meiner Seite aus so ein bisschen, jetzt aus Kundensicht, dir gegenüber auch, so ein bisschen auch mal für alle, die zuhören. Das, was du gerade gesagt hast, beschreibt eigentlich eins zu eins meine Situation in den letzten Jahren. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die genannten Softwares, die du gerade aufgezählt hast, HubSpot, Pipedrive und so weiter, wie es alles heißt, ausgetestet haben. Ich habe mich da versucht, selbst durchzuklicken, wohl wissend natürlich, dass in der Regel werden ja diese Software-Themen, die werden ja von Agenturen aufgesetzt, wie du es gerade gesagt hast, und das kostet ja nicht 100 Euro, sondern es kostet in der Regel dann wirklich mal fünfstellig aufwärts, wo man natürlich dann als Maklerbüro auch erstmal kurz überlegt, okay, passt das, was da am Ende rauskommt, kann ich das überhaupt alles so umsetzen, kann ich das überhaupt alles so nutzen? Und was ich dann letztendlich gebaut habe, mal selbst, war was über Trello tatsächlich. Zwar auch die Premium-Version, das kostet ein paar Euro im Monat. Die habe ich auch bis heute noch, weil ich Trello anderweitig nutze, aber natürlich nicht in dem Stile, wie es jetzt ihr habt. Ne? Und auch teilweise mal mit einer Excel-Liste, die wir auch lange genutzt haben, die auch ja in dem Sinne funktioniert hat, aber natürlich jetzt nicht wie das, was ihr da macht. Ne? Und auch mit vielen Agenturen zusammengesessen, planen lassen und am Ende, und das kann man ja auch heute offen sagen, ich bin ja bei Kensington, bei dem Franchise, das wissen alle, die zuhören und du ja auch, oftmals scheitert es dann eben auch an den Schnittstellen und an den Integrationen zwischen den einzelnen Softwareprogrammen und den Accounts und on Office und Hauptaccount und Unteraccount und wie es alles heißt. Also alle, die bei einem Franchise sind, die wissen, wovon ich jetzt rede. Das ist nicht ganz so einfach. Und als ihr das dann in Berlin vorgestellt habt, ich war ja leider nicht selbst vor Ort letztendlich, aber dann im Nachgang, als ich es gesehen habe, bin ich auch ganz ehrlich, ich kannte vorher Onprio nicht und habe dann gedacht, hey, das sieht aus und hört sich so an wie eigentlich das, was ich seit Jahren suche, weil ich bin eher so ein Blaustrukturierter, ich liebe Prozesse und wenn man was automatisieren kann und das alles läuft und noch mehr liebe ich es aber, wenn ich mich selbst nicht drum kümmern muss, sondern wenn ich dann weiß, die ITler da im Hintergrund, weil ITler bin ich nicht, die machen das und es läuft. Und ich gebe quasi die Prozesse vor oder kann auf Vorlagen, wie jetzt bei euch, auch teilweise zurückgreifen. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall etwas, das schon mal vorweg, was sich jeder einmal anschauen sollte. Ganz egal, ob großes Büro, kleines Büro, ob du alleine bist oder nicht, es macht auf jeden Fall sich am Prio mal anzuschauen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt es dann...
Erstmal ganz kurz, vielen lieben Dank dir für die lieben Worte. Also das finde ich immer schön, so ein Feedback zu hören, wie du es mir gerade gegeben hast. Also vielen lieben Dank.
Ja, es ist auch wirklich ernst gemeint. Also ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich glaube, und du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, so eine Software ist in der Regel, die ist so tief, das kann natürlich ein einzelner Anwender, kann das gar nicht alles im Detail wissen. Und ich bin jetzt seit 4 Wochen bei euch Kunde und habe dir gerade vorhin auch das Kompliment gemacht, dass ich mittlerweile glaube, dass die Software wirklich sehr, sehr gut ist und sehr tief ist und dass da noch so viel, dass ich noch so vieles entdecken werde über die Videos, die ihr habt, über die Webinare und so weiter, dass ich also glaube, dass da richtig viel noch kommt und dass es wirklich der Mehrwert ist. Weil, und das hast du ja vorhin angesprochen, eben diese ganzen anderen Softwares, die wir gerade genannt haben, die sind ja, ich sage jetzt mal, allgemein gehalten. Die sind nicht eben abgestimmt auf die Immobilienbranche. Und was ihr ja geschafft habt, ist eben genau diese Schnittstellen zu schaffen zwischen IMV-Leads importieren, Immo-Scout-Leads, Immo-Welt-Leads. Das kommt alles bei euch quasi mit rein, wenn ich das will. Und diese ganzen Automatismen. Jetzt lass uns mal kurz zurückgehen zu den Anfängen von Onbrio. Du hast gesagt, Preisfinder, so ein bisschen als Anfang. Wie ging es dann weiter? Wann kam der nächste Schritt und wann kam dann auch der Gedanke zu sagen, wir machen eben diesen Lead-Import und diese grafische Darstellung, die Automatisierungen, die automatischen E-Mails. Wie war der Werdegang von Onbrio? Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund, es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch.
Du, wir sind da so ein bisschen, also wie gesagt, Preisfinder, muss ich sagen, haben wir uns gut überlegt damals. Was wir uns nicht so gut überlegt haben ist, weil wir es noch nicht so gut kannten, war, wie geht's danach weiter? Und dann haben wir halt angefangen, einfach, ich sag mal, naiv in die Gegend rein ein CRM zu entwickeln, komplettes mit Vermarktung und allem und dachten uns, ja, easy going, lass das einfach machen. Und da haben wir dann ganz, ganz schnell gesagt, puh, wollen wir das wirklich? Will ich jetzt wirklich noch mal in Konkurrenz gehen mit den ganzen anderen CRM-Lösungen oder nicht? Und wir selber, ja, wir nutzen ja selber auch Akquise-Software bei uns und strukturieren das natürlich auch. Und warum gebe ich nicht das, wie ich gerne arbeite und wie ich gerne E-Mail-Marketing mache, wie ich gerne meine Leads bearbeite, warum gebe ich das nicht an jeden? Weil das kannst du in den anderen CRMs nicht. Warum soll ich mit jemandem konkurrieren, wenn ich ihn einfach ergänzen kann in dem, was er vielleicht nicht kann und aber die Stärken des CRMs nutzen kann. Das ist zum Beispiel das am häufigsten genutzte Setup bei uns, Onbrio in der Akquise verwenden und OnOffice dahinter. Das heißt, da haben wir dann diesen Schritt zurückgenommen, haben gesagt, okay, nee, vollständiges CRM machen wir nicht. Und was können wir eigentlich an Mehrwerten liefern? Weil wir hatten schon diesen Prozessgedanken bei uns. Das heißt, Akquise haben wir abgebildet, mega, haben wir gemacht. Wo können wir noch weiter reingehen, was so kein anderer macht, was insbesondere vielleicht die anderen CRMs nicht machen, wo wir dann in die Tiefe gehen. Und das ist so ein bisschen, was wir uns auf die Fahne schreiben wollen. Wenn es um Akquise geht, dann gibt's niemanden besseren als uns. Weil wir kennen uns, wir beschäftigen uns damit Tag ein, Tag aus. Wir schauen uns an, was gibt's da für neue Cases. Wir schauen uns an, wie kann man vor allem jetzt die künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche, in der Akquise wirklich platzieren. Und das ist ja auch so mein Roadshow-Thema jetzt. Das heißt, wie kann ich etwas, was so vielleicht nicht allgegenwärtig ist, insbesondere nicht in der Immobilienbranche, vielleicht noch weiter reinbringen? Und das war dann so dieser Shift, den wir gemacht haben. Von Preisfinder ganz klein zu wir probieren mal alles, zu okay, was haben wir denn von diesem allem sehr, sehr gut gemacht? Wo haben wir unsere Expertise? Wo haben wir gesehen, dass es das noch nicht gibt? Also im Grunde haben wir ganz, ganz viele kleine Experimente gestartet, ganz vieles in alle Richtungen entwickelt, geschaut, was davon brauchen Kunden wirklich und was davon bilden sie woanders schon ab? Und klar gibt's immer wieder jemanden, der uns fragt, sag mal, könntet ihr nicht auch Vermarktung machen? Also so weit davon entfernt seid ihr ja jetzt nicht, das auch zu machen. Und da sage ich aber ganz ehrlich, warum? Warum sollten wir in diese Richtung gehen, wenn wir in die Akquise-Richtung so viel Tiefe noch abholen können? Bestes Beispiel, unsere automatischen Follow-ups mit unserem Cerberus-System. Das heißt, wirklich automatisiert Wertermittlungen, verhaltensgesteuert, die rausgeschickt werden. Etwas, was so kein anderer macht. Oder Lead-Scoring-Systeme. Ich habe heute auch im Vortrag bei der Roadshow in die Runde mal gefragt, also ins Publikum, wer benutzt denn ein Lead-Scoring-System? Gibt es in der Immobilienbranche so nicht. Aber wir haben so, so viele Daten gesammelt mittlerweile, dass wir sagen können, welcher Lead ist heiß? Wen rufe ich mit an als nächstes? Mit welcher Wahrscheinlichkeit könnte ich ihn bekommen? Na, und das sind so Punkte, wo wir dann sagen, hey, da können wir wirklich unterstützen, da können wir nochmal Mehrwerte liefern, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und natürlich auch Handlungsempfehlungen geben. Mit der Menge an Daten, die wir mittlerweile gesammelt haben, kann man da wirklich einiges machen, ohne dass ich jetzt unbedingt die Ellbogen auspacken muss und links, rechts alle anderen Softwareanbieter irgendwie verdrängen muss.
Wie nimmst du die Immobilienbranche jetzt mittlerweile wahr? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so das Gefühl, vor 3, 4, 5 Jahren, da gab es gefühlt, natürlich gab es ein paar, aber gefühlt gab es nicht wirklich ein Immobilien-Tech-Startup, was auch wirklich jemand genutzt hat. Ne? Wie gesagt, natürlich gab es ein paar am Markt, aber so richtig mal bis auf die Portale und bis jetzt natürlich auf die CRM-Anbieter wie OnOffice, was es ja aber auch schon Jahrzehnte gibt, gab es da gefühlsmäßig nicht wirklich jemand. Aktuell habe ich so das Gefühl und ich finde es gut, ist logisch, und ich würde mich auch als jemand beschreiben, der sehr, sehr viel auch nutzt davon und sehr viel auch ausprobiert, wie kann man das in den Alltag damit integrieren. Und was für einen Mehrwert bringt es dann auch dem Kunden am Ende, also meinem Kunden am Ende. Wie nimmst du das wahr? Ist das wirklich so, dass da aktuell sehr viel Bewegung drin ist, dass ihr auch viel Zulauf habt vom Kunden? Oder ist das gerne auch mal auf die letzten 3 Jahre gemünzt, wie da eure Reise war? Oder ist es schon so, dass du sagst, naja, es kommt immer drauf an, viele sind eher noch skeptisch und sind bedacht, ob sie was abschließen? Wie ist da so eure Wahrnehmung?
Also ich würde sagen unterschiedlich. Ich würde es mal nach Jahren aufteilen und nach Produkten, weil wie gesagt, wir haben da ja mittlerweile einen Prozess hinter uns. Ich würde es einmal nach Jahren aufteilen und einmal so nach der Entwicklung, was ich zumindest jetzt auch in den letzten, also in diesem Jahr mitbekommen habe. Als wir damals gestartet sind mit dem Preisfinder, haben wir gemerkt, okay, wir haben da auf Zulauf oder sind da wirklich auf Zustimmung getroffen am Markt, weil sonst hätten wir das auch nicht so weit geschafft, muss man auch sagen, hätte das erste Produkt es nicht auch gebracht. Und da war diese Suche nach, okay, ich muss etwas ändern. Da waren schon so diese Early Adopter, die gesagt haben, ja, da muss ich was machen. Und wenn man sich so einen Rollout von einem Produkt anschaut, egal in welcher Branche, da hast du ja immer diejenigen, die Early Adopter sind, die gerne mal was Neues ausprobieren. Und da haben wir ganz, ganz schnell mit dem Preisfinder die Leute gefunden. Und dann auch immer wieder mit den neuen Produkten. Und irgendwann findest du, also merkst du, okay, du musst irgendwas ändern, damit du auch die anderen reinbekommst. Und da kommt dann diese weitere Entwicklung dazu. Und ich glaube, da können mir auch die anderen Startups aus der Branche zustimmen, das hat sich wahrscheinlich über die Jahre sehr stark verändert. Es gibt auch insgesamt in der Branche, habe ich das Gefühl, immer mehr coole, innovative Startups, die jetzt in den letzten 3 bis 5 Jahren entstanden sind, muss man ja auch dazu sagen. Und das wäre ja auch nicht passiert, wenn es nicht erstens ein Problem gäbe oder mehrere Probleme im Markt, die man lösen könnte, weil das ist das, wo sich die Startups ansiedeln. Und das wäre auch nicht, wenn die Leute nicht offen wären für Lösungen. Weil wenn die Leute nicht offen wären, dann würden sie es nicht nehmen. Es gibt viel, viel verschlossenere Branchen als die Immobilienbranche, muss man auch dazu sagen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich offen sind, dass die Leute Lust haben auf neue Themen. Und insbesondere seitdem KI in aller Munde ist, hat man das Gefühl, okay, alle sind aufgewacht, alle haben Lust, irgendwas Neues zu probieren. Und dann kommt das nächste coole Feature mit KI raus. Und man sieht direkt irgendwie, was gemacht wird. Und es sind nur noch ganz wenige, zumindest mit denen ich im Gespräch bin, die sagen, nee, also das ist gar nichts für mich. Das gibt's nicht so häufig, muss ich sagen.
Okay, das ist ja ein sehr schönes Feedback von dir, weil ich erlebe da so 50-50. Also es ist auf jeden Fall eine Aufbruchsstimmung, auch wenn ich mit anderen Gründern in Kontakt bin, zwecks dem Podcast. Aber es gibt trotzdem immer noch ein paar Produkte, wo einige Kollegen und Kolleginnen dann eher noch zurückhaltend sind. Ich merke das ja auch, egal ob es jetzt im Podcast ist, ob es im Franchise ist, ist ja immer unterschiedlich. Aber das ist ja auf jeden Fall schön, wenn es bei euch so ist, dass du sagst, nee, also ich habe das Gefühl, die Branche öffnet sich immer mehr, weil ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Glück, dass ich noch zu den, also mein Büro gibt es jetzt 5,5 Jahre, jetzt 11 Jahre in der Branche, aber 5,5 Jahre eben jetzt unternehmerisch tätig. Ich bin immer noch der Meinung, ich muss das alles mir anschauen und dann probieren, was funktioniert, was nicht, weil wir müssen nicht jeden Tag noch irgendwie Geld verdienen. Wir müssen uns irgendwie absetzen, wir müssen was anders machen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Glück, dass ich dazu gezwungen bin, vieles auszuprobieren, und finde es sehr, sehr schön, wenn das generell in der Branche auch so ist aktuell.
Vielleicht ein kurzer Zusatz dazu. Sorry, dass ich dich da unterbreche.
Gar kein Problem.
Was ich halt immer schön finde, ist, ja, ich verstehe, was du meinst. Man denkt sich häufig, okay, es sind vielleicht nur die jungen Unternehmer oder jüngeren Unternehmer, die das interessiert. Aber ich habe auch sehr häufig das Gefühl, auch wenn ich mit älteren Unternehmern spreche, auch wenn die mal 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre in der Branche sind, die dann trotzdem zu mir kommen und sagen, boah, nee, das verstehe ich schon, warum ich das brauche. Ich habe mein Leben lang mit Tabellen gearbeitet. Jetzt auf einmal sagst du mir, ich muss das nicht mehr manuell übertragen. Also klar, ändert das ja den gesamten Prozess, wie ich bisher gearbeitet habe, aber das spart mir so viel Zeit. Also wir hatten nochmal ein Webinar mit IMV auch. Warum? Weil ich eine Kundin hatte, beziehungsweise eine Kundin, die meinte, sie kriegt montags 300 E-Mails rein. Und die wurden vorher vom Team manuell eingepflegt. 300 E-Mails einpflegen oder automatisiert reinbekommen, ist eine Nummer, muss man auch dazu sagen. Ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, ist nicht bei jedem so, aber da merkt man halt schon, wenn man einfach die Zeit gegenrechnet für das, was man quasi am Ende rausbekommt, warum dann nicht ändern den Prozess?
Natürlich, ja. Auch auf jeden Fall bei denen, ich sage jetzt mal bei eurem Modell, auch das Pricing-Modell, wo wir am Ende dann noch kurz drauf zu sprechen kommen, wie ihr es aufgebaut habt. Ich habe vor kurzem schon mal so einen Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, wann wir jetzt deinen veröffentlichen, ob der schon da war, falls es die Leute jetzt ein zweites Mal von mir hören. Das ist, in meinen Augen ist das ein No-Brainer. Also, ne, weil ich sage immer, es gibt so Preise, da überlegt man sich wirklich 2-3 Mal, investiere ich das jetzt, kommt das am Schluss auch raus? Und da gibt's halt so Modelle und Preise, wo ich sage, wenn dann nur eine Sache dabei rumkommt und selbst wenn es nach einem Jahr dann doch so war, dass du sagst, komm, es war nichts, dann ist es überschaubar. Ne? Aber da kommen wir noch dazu. Jetzt habt ihr heute ja aus Onbreo das gebaut, was wir jetzt immer schon so ein bisschen eingeworfen haben. Also Leads kommen rein, ich habe Kontaktversuch 1, Kontaktversuch 2, das geht alles automatisch in die nächste Kategorie, es gibt eine automatische Wiedervorlage, es gibt die Möglichkeit, automatische E-Mails verschicken zu lassen, teilweise Newsletter verschicken zu lassen, all diese Themen, Tippgeber, Kontakte und so weiter. Du hast vorhin das Thema CRM angesprochen, das wäre jetzt heute noch eine Frage von mir gewesen, weil wenn ich mir die Maske anschaue, die ich bei meinem Account habe, da habe ich schon dem einen oder anderen gesagt, ich erkenne da so ein bisschen auch CRM-Gedanke dahinter. Ich habe jetzt aber gerade ein bisschen verstanden, das ist noch quasi altes Denken. Ihr habt jetzt erstmal nicht vor, euch in diese Richtung zu entwickeln, dass ihr daraus auch ein CRM baut.
Du, das ist eine sehr, also was ich immer spannend finde, ist dieser CRM-Begriff in der Immobilienbranche, weil da muss man ganz vorsichtig sein, was ist eigentlich ein CRM? Weil CRM im Grunde, wenn wir es einfach ganz von First Principles aufrollen. CRM heißt einfach nur Customer Relationship Management. Was machen wir? Wir machen Customer Relationship Management. Was machen wir nicht? Wir machen keine Vermarktung von Immobilien. Bei uns kommen keine Kaufinteressenten rein von irgendwelchen Exposés, Online-Exposés oder sonstiges. Was wir machen, ist Akquise, CRM. Und da ist halt immer diese Frage, was meint man? Und du, das war tatsächlich eine Challenge bei uns. Wie kriegen wir das vermittelt, was wir eigentlich machen, ohne zu verwirren. Weil häufig ist es dann so, ja, aber ich habe doch schon CRM. Aber was machst du mit deinem CRM? Du machst ja damit nur Vermarktung. Wo hast du deine Leads drin? Ja, die sind in der Excel-Liste. Ja, aha. Das heißt, wir haben jetzt das Problem gelöst, was davor steht. Wie kommunizieren wir jetzt aber? Und das war ein Learning von uns. Weil das ist ja im Grunde nicht das Problem des Kunden. Der muss ja im Grunde einfach nur verstehen, was ich ihm verkaufen möchte. Das ist ja dann mein Problem, wenn ich es nicht richtig kommuniziert bekomme. Was verkaufen wir eigentlich? Also Akquise-CRM. Akquise-Software, Akquise-CRM. Also CRM-Gedanke ist dahinter, es ist aufgebaut wie ein CRM, aber es bietet nicht die Makler-Software-Features, die man gewohnt ist von einem Immobilienmakler-CRM. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt rübergekommen ist, diese Unterscheidung. Also wir haben Customer Relationship Management bei uns drin, man kann die Kundendaten pflegen, aber bis zu einem bestimmten Punkt im Prozess. Und hinter diesem Punkt wollen wir nicht gehen, sondern tiefer rein in das Thema, wie können wir das noch weiter aufbessern, aufpolieren und wie soll ich sagen, moderner, einfacher und mit den innovativsten Tools ausstatten, die man so der mobilen Branche geben kann.
Wenn ich jetzt mal aus Kundensicht zusammenfasse, korrigiere mich gerne oder ergänze es dann auch gerne. Im Prinzip, wie darf ich mir Ombrio vorstellen? Es ist ein Tool, wo ich Kundendaten pflegen kann. Entweder die kommen automatisch rein über Schnittstellen zu, wie gesagt, IMV, ImmoScout, ImmoWelt, Wattfox, Aroundhome, wie es alles heißt. Dann nutze ich quasi Ombrio, um den Akquiseprozess zu steuern. Ne? Teilweise automatisiert, teilweise quasi, wenn ich jetzt keine E-Mail-Adresse vom Kunden hinterlegen kann, gehe ich halt aufs Portal über einen Link, habe auch meine Texte schon hinterlegt bei euch und so weiter und so fort, die Telefonnummer hinterlegt. Das hast du ja vor 2 Wochen mir persönlich gezeigt, wie man das strukturieren kann, dann auch fürs Team, fürs Vertriebsteam. Und sobald ich das Ganze quasi exportieren will, wieder dann zu meinem, ich nenne es jetzt mal als Synonym CRM, On Office. Ich weiß, es gibt noch Bobstack und so weiter und so fort, aber ich fokussiere mich jetzt mal On Office, weil ich nur das kenne aus der Praxis. Dann gibt es einen Export zu On Office und dann habe ich diese Daten, wenn ich das will, auch in On Office. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Auftrag abgeschlossen habe, habe das Objekt in der Vermarktung, spätestens dann würde ich es ja gerne in On Office transferieren mit allem, was dazugehört. Ist das so korrekt?
Genau. Und zwar sollte auch das so einfach wie möglich sein. Ich werde immer gefragt, du, sag mal, Luca, dieser Export, wie funktioniert denn der? Und wer unsere Software mal gesehen hat, wir haben ja so im Grunde Pipelines gebaut mit so Kärtchen, die man hin und her schieben kann in die verschiedenen Stufen, um es mal so einfach wie möglich zu beschreiben für diejenigen, die es nicht kennen. Und da kann ich im Grunde aus der Stufe Auftrag gewonnen den Lead einfach nehmen und rüberziehen in OnOffice, zu OnOffice exportieren und dann ist die Immobilie drüben, der Kontakt, alle Aktivitäten, die ich bis dahin getan habe. Ich kann auch zu jedem Zeitpunkt, wenn ich das möchte, synchronisieren, machen auch einige Kunden, weil sie sagen, okay, ich möchte das immer gleich haben. Ich kann auch alle Aktivitäten zu jedem Zeitpunkt synchronisieren, wenn ich das möchte. Das heißt, das Ziel ist es, nicht irgendwo Daten zu verlieren, synchron zu bleiben, aber gleichzeitig halt die Akquise wirklich von der Vermarktung nochmal zu trennen, weil insbesondere in größeren Unternehmen sind das halt auch 2 verschiedene Bereiche.
Absolut, ja. Du hast jetzt vorhin noch angesprochen, ihr habt eine eigene, oder ich glaube, das kann man ja auch sagen, also ihr arbeitet sehr eng zusammen, auch mit Scaleprop, ne, so heißt das Unternehmen, und auch mit deren eigenen Makleragentur in der Schweiz, wenn ich das richtig so entnommen habe, korrigiere mich gerne. Und ihr baut ja auch aus den Erfahrungen von diesen Unternehmen wiederum natürlich auch Sachen dann bei Ombrio ein, was eben dem Markt zugänglich gemacht wird. So habe ich es zumindest das letzte Mal verstanden. Mhm. Was kann ich von Ombrio erwarten, wenn ich jetzt wirklich Kunde werde und sage, hey, ich beziehe jetzt gar keine Leads von ImmoScout, Wattfox und so weiter, sondern ich habe einfach, ich mache ganz normal meine Akquise aktuell über die Privatanzeigen, die ich so habe. Nutz vielleicht IMV, was ja auch für viele so ein Geheimtipp ist, also an der Stelle auch für dich. Ich kenne sehr viele, die kennen IMV gar nicht. Ich kannte das auch nicht, bevor ich zu Kensing gekommen bin und das war für mich eine komplett neue Welt. Aber eine sehr schöne neue Welt, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial bietet. Wie läuft das ab? Also du sagst, wir importieren Leads von einer Quelle, die du mir vorgibst, also die ich als Kunde dir vorgebe. Und was ich ja auch rausgehört habe, die letzten Telefonate über, ihr seid da sehr offen, wenn jemand eine neue Quelle hat, wo du sagst, kennen wir noch gar nicht oder haben wir noch gar nicht, nehmen wir Kontakt auf, versuchen da eine Schnittstelle irgendwie hinzukriegen.
Also vielleicht, weil du hast recht vieles dazu gesagt, vielleicht habe ich da am Anfang. Also wir arbeiten gerne mit und nah mit Escaprop zusammen. Also die Gründer des Escaprop sind auch Investoren bei uns. So hängt das auch zusammen damit. Ganz transparent ist. Und wir kriegen dadurch natürlich auch nochmal Insights aus dem Marketing, was gut funktioniert, weil die haben auch echt gute große Kunden, die sie da betreuen. Das heißt, da können wir daraus lernen, was funktioniert. Und wir kennen natürlich auch deren oder die Maklerfirma aus der Schweiz dazu, die selber gerne mal als Testlabor also dann verwendet wird, wenn die neue Kampagnen ausprobieren und so weiter. Das heißt, ich weiß immer, ich kriege direktes Feedback auch zu Features von all denen. Ich kann auch teilweise Features ausrollen auf ein Segment des Marktes und schauen, okay, wie wird das angenommen? Wo müssen wir vielleicht noch nachbessern? Und das gibt mir natürlich dann diesen Vorteil, weil ich nicht immer auf alle ausrolle und dann entweder sind alle böse auf mich oder alle feiern's, sondern ich kann es immer antesten mit Kunden, die schon länger dabei sind, Kunden, die genau dieses Problem hatten, die mir dann Feedback geben können. Und so ist das Ganze dann schön strukturiert. Und dann vielleicht, um auf diese Frage zu sprechen zu kommen, gut, was kann man da alles importieren? Du hast es schon aufgezählt, alle die Leadquellen, die man da so hat als Makler. Und ich habe das ja immer schön in meinen Vorträgen, was man als Makler auch gerne mal an Geld ausgibt für Leads, für die verschiedenen Quellen. Uns ist das im Grunde egal, woher die Leads kommen. Wir haben einen ganz guten Endpunkt gebaut, worüber alles reinkommt. Und wir sind sehr offen für Integration. Also die größten hast du alle im Grunde aufgezählt, die da so verbunden sind. Aber auch so Punkte, wenn jemand was ganz Exotisches hat, kann das bei uns angebunden werden ohne Probleme. Wir hatten mehrfach Kunden, die mal oder die Lead-Generatoren von eher kleineren Firmen haben oder vielleicht auch sich mal was Eigenes gebaut haben, die dann trotzdem angebunden werden bei uns. Da sagen wir nicht, nein, können wir nicht oder nee, aber macht aber kein anderer, weil das Lead-Thema uns halt so wichtig ist. Und das Schöne und Spannende ist, egal wann ich diese, und du hast ja auch gesehen, diese Folie mit, womit wir alles verbunden sind, egal wann ich diese Folie zeige, es gibt immer genau mindestens eine Person oder genau eine Person im Raum, die sagt, du hör mal, hast du auch XY? Und ich habe von XY vielleicht noch nie gehört, aber wir gucken uns das an und dann gibt's das halt häufig auch und wird dann mit angeschlossen. Also wir haben da jetzt mittlerweile, weil wir in mehreren Ländern unterwegs sind, auch wirklich länderspezifische Lösungen da drin. Und das macht dann auch Spaß zu sehen, okay, was sind da so die Unterschiede zwischen den Ländern? Weil auch da manchmal die Prozesse einfach anders laufen.
Wenn ich jetzt komplett fremd bin, ich kenne dich nicht, du stellst dich mir vor und ich würde dich fragen, du Luca, was machst du denn? Wie würdest du das kurz und knapp beschreiben, was ihr macht?
Rückfrage, bist du aus der Immobilienbranche, ja oder nein?
Ich würde sagen nein.
Nein? Oh, das ist schwer. Weil dann würde ich sagen Software für die Immobilienbranche und dann steigen die meisten aus, was man da, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit branchenfremden Kollegen, Freunden von mir spreche, dann steigen die meisten aus, wenn ich jetzt ausführen würde. Mhm. Und wenn ich das ein bisschen präzisieren würde, würde ich sagen Akquise, Software, Lead-Generierung für die Immobilienbranche. Und da haben wir dann auch schon das erste Problem, weil nicht jedem ist Lead-Generierung ein Begriff.
Okay. Verstehe also deine Rückfrage. Okay, das macht Sinn, ergibt Sinn, ja. Wo soll denn der Weg von Ombreo noch hinführen?
Tiefer in die Akquise rein. Also was können wir da noch rausholen, was man nicht so auf dem Schirm hat? Da habe ich jetzt drei neue Features bei uns vorgestellt, beziehungsweise die jetzt auch kommen werden bei uns bis Ende des Jahres, die wir da drin haben möchten. Ich hoffe auch, dass wir diese Roadmap einhalten. Bisher waren wir da eigentlich ganz gut drin. Und zwar, wie können wir KI so einbauen, dass es wirklich einen Mehrwert liefert nochmal. Und zwar darüber hinaus, also man kennt ja diese klassischen KI-Features in Tools. Hey, erstell doch einen Text mit ChatGPT im Grunde in einem Tool. Und das finde ich immer eine schöne Lösung als letzte Instanz. Da gibt's auch wirklich coole Lösungen am Markt, die schon da ein bisschen tiefer reingehen und ChatGPT dann wirklich nur für die Ergebnisaufbereitung nutzen. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Und sowas Ähnliches werden wir jetzt auch im Lead Scoring machen, weil wir halt eine eigene Lösung für Lead Scoring haben, die aber ja auch direkt Handlungsempfehlungen geben soll. Die kann man wieder schön mit so Language Models machen oder Large Language Models machen. Ein Thema kennst du auch, glaube ich, schon aus den Vorträgen, ist immer Cerberus bei uns, was wir zusammen mit Price Hubble entwickelt haben. Also Property Tracker, Cerberus heißt das Ganze. Es sind automatische, verhaltensgesteuerte E-Mail-Marketing-Funnels, wo man halt genau personalisiert relevante Informationen versenden kann, hat eine wesentlich höhere Öffnungsrate. Wenn man sich einen normalen Newsletter in der Immobilienbranche anschaut, hat er eine Öffnungsrate von so 21% und unsere Kampagnen haben 54% Öffnungsrate. Und ich könnte jetzt natürlich, ich bin jetzt schon wieder so im Flow, du unterbrichst mich, wenn es irgendwann zu lang geht, sonst spreche ich wieder wie ein Wasserfall. Aber das hat halt natürlich einen ganz guten Grund, den ich immer wieder mitbekomme. Die Öffnungsraten von 21% hat man meistens bei diesen Newslettern, die man rausschickt als Maklerbüro. Ich habe Villa XY für so und so viel verkauft, um halt sich selber zu zeigen, hey, ich bin Experte in diesem Gebiet, ich kann das, schaut mal her, ich kann das für euch verkaufen. Der Unterschied zu unseren Kampagnen ist, statt über uns zu sprechen als Makler, gehen wir auf den Eigentümer zu. Wir gehen auf die Bedürfnisse des Eigentümers ein. Hey, schau mal, deine Immobilie hat sich verändert im Preis. Meld dich doch bei uns, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt wäre zu verkaufen. Vielleicht ist es. Komm auf uns zu, wir unterstützen dich dabei. Hier sind übrigens Informationen zu den Themen, die du uns genannt hast. Vielleicht können wir dir damit weiterhelfen. Das heißt, wir gehen von, wir präsentieren uns auf, wir gehen auf die Bedürfnisse des Eigentümers ein. Das ist so der zweite große Punkt, den wir uns gerade anschauen. Und der dritte große Punkt, und ich finde, da gibt es nicht viele Player, die das wirklich gut rüberbringen. Ich weiß, also es gibt gute Lösungen mittlerweile auch von OnOffice in diese Richtung, wie man so eine Auswertung macht von dem, was eigentlich passiert im eigenen Unternehmen. Und das ist etwas, was wir noch viel, viel weiter ausrollen möchten. Weil als Makler gibt man halt an vielen Stellen viel Geld aus. Insbesondere, wenn es um Marketing geht, Leads einkaufen geht, ist das häufig eine der größten Rechnungen, die man hat. Und ich bin Fan davon, einmal zu visualisieren, was bringt mir das eigentlich? Die Frage ist, die ich immer gerne stelle dazu, was kostet sie eigentlich ein Auftrag? Weil die Leadkosten, die kennt jeder. Die Auftragskosten, die sind ein bisschen schwieriger bei einem Immobilienmakler rauszufinden. Was jeder wieder kennt, ist die durchschnittliche Provision, die man verdient. Und Leadkosten und durchschnittliche Provision reicht nicht. Wir müssen auch die Kennzahl dazwischen im Grunde haben, was kostet uns der Auftrag. Und dann halt auch, welche Kampagne hat uns wie viel gekostet und hat das wirklich was gebracht. Und die Kampagne, bevor es jetzt irgendwie in den falschen Hals kommt, ist nicht unbedingt Online-Marketing nur. Nicht, dass jetzt jemand denkt, Online-Marketing ist schlecht, weil es kostet viel, oder Lead-Portale sind schlecht, weil es kostet viel. Es kann auch eine Offline-Kampagne sein, die viel kostet und keine Rückläufe hat. Postkartenkampagnen habe ich häufig gesehen, dass sie keine guten Rücklaufzahlen haben. Also, dass man aber selber weiß, was macht man eigentlich gerade und sich nicht wahllos irgendwas rauspickt, wo man gerade gehört hat, das funktioniert vielleicht gut.
Das heißt auch so ein bisschen in Richtung KPIs, Richtung ein bisschen messbare Ergebnisse und sowas. Das habt ihr ja im Prinzip jetzt schon bei der Akquise, dass ich eigentlich relativ schön sehen kann, was für einen Wert haben die Leads, also was für ein Transaktionsvolumen, was für ein Umsatzvolumen ist damit dabei, wie viele aktive Leads habe ich überhaupt, ne, wie viele wurden bearbeitet und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, da unterscheidet sich sehr, sehr viel in der Immobilienbranche. Dass eben die großen Büros, die großen Unternehmen, und da rede ich jetzt nicht von den Franchise-Unternehmen, sondern große Maklerbüros, das können auch einzelne Standorte sein, es durchaus natürlich schaffen, wirklich messbare Zahlen, KPIs zu integrieren und auch alles dahinter zu schalten, dass das alles natürlich auch automatisch getrackt wird und eben viele kleinere, inklusive meinem Büro, also so weit sind wir noch nicht, wir arbeiten gerade dran, KPIs einfach automatisiert, dass die automatisiert gefüttert werden, weil, wie du gerade vorhin gesagt hast, wenn ich immer alles in der Excel machen muss, ja, dann mache ich es mal eine Woche nicht, weil ich es vergessen habe oder im Urlaub bin oder was weiß ich, keine Zeit habe. Und dann ist es wieder Aufwand, es ist mühsam, das alles zu machen.
Es bleibt liegen am Ende.
Bitte?
Es bleibt häufig auch liegen bei vielen dann.
So ist es, ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen dann die Krux, ne? Die Großen, die haben halt dann das Budget, um das wirklich mal bauen zu lassen. Die Kleineren brauchen auch ein bisschen das Interesse daran. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Weil, was ich sagen kann, auch da wieder aus Kundensicht, wenn es jetzt um das Akquise-Thema geht, finde ich es bei euch schon sehr, sehr schön, weil es einem natürlich auch mal verdeutlicht, ich meine, jetzt nutze ich das ja im Alltag wirklich für die IMV-Leads, für die IMV-Importe und dann natürlich auch mal auf einen Blick, mit einem Klick zu sehen, guck mal, was hier eigentlich im Pott eigentlich da ist, was da für ein Potenzial da ist und dann natürlich zu sagen, wenn ich davon nur x% jetzt mir hole, ja, dann ist ja schon ein schöner Umsatz da, ne, oder ein schönes Auftragsvolumen da. Das finde ich, glaube ich, ist auch für Vertriebler, für den klassischen Vertriebler, der ja nicht ganz so strukturiert oftmals dann ist, ist es auch eine schöne Sache. Und wie vorhin gesagt. Es gibt
halt die Motivation, ne?
So ist es. Und es ist ja in anderen Branchen, ist es ja gang und gäbe. Also von den Versicherungsmaklern kennen wir es ja alle, die Listen, wo der Führende und sowas da ist. Es bringt ja auch was. Natürlich darf man es nicht übertreiben. Gibt es ja auch ein paar negative Beispiele in Deutschland, aber im Endeffekt ist es ja, wenn man es gut macht, ist es ja sinnvoll. Okay, eine Abschlussfrage, bevor wir dann noch auf das Pricing kommen und auf euer Modell, wie ich das machen kann als Kunde. Was für eine Rolle spielt in deinen Augen in der Zukunft das Thema KI? Weil ich habe oft das Gefühl, wenn wir so in der Masse über KI reden, dann sagt jeder, ah ja, ChatGPT und vielleicht mal hier noch Photoshop, dass die mir ein Bild bauen und sowas. Aber es ist ja auch da. Ich bin jetzt kein ITler, aber wahrscheinlich viel, viel, viel tiefer, wie man sich als Laie das vorstellt. Was für eine Rolle wird es deiner Meinung nach in naher Zukunft, so würde ich die Frage formulieren, also innerhalb der nächsten 3 Jahre, was für eine Rolle wird es einnehmen?
Ich glaube, also es wird eine immer größere Rolle einnehmen in unser aller Leben. Ich glaube, kaum einer hätte sich letztes oder vorletztes Jahr vorstellen können, wie allgegenwärtig die momentan generativen KI-Lösungen momentan in unserem Leben sind. Was ich denke, was sich nochmal ein bisschen ändern wird, ist dieser Schritt weg nur von generativer KI, weil das zieht jetzt natürlich vieles nochmal mit. Der Hype ist da und man muss auch dazu sagen, warum ist generative KI für so viele so schön oder so einfach zu verstehen? Man sieht direkt das Ergebnis. Ich kann etwas eintragen und ich sehe, oh, das antwortet mir. Oh, das hat mir gerade ein Bild erstellt, ein Video vielleicht erstellt. Und das kann man natürlich wundervoll kombinieren in den verschiedensten Lösungen. Da habe ich auch wirklich coole LinkedIn-Posts aus der Branche gesehen, was da schon so gebaut wird mit eigenen Anzeigen in diese Richtung, was man da schon mit alles machen kann. Die Scaleprop hat auch was wirklich Cooles gebaut für Videos. Wie kann ich einmal ein Video aufnehmen und dann einfach über so eine Pipeline immer weitere Varianten davon erstellen lassen, damit ich nicht jedes Mal ein neues Video aufnehmen muss mit dem Maklerbüro, was ja auch Riesenkosten sein können, wenn da so ein Team vorbeifährt. Also da wird noch mal einiges kommen in diese Richtung, wie man das bauen kann. Und ich glaube, es wird immer wieder und hoffentlich, das ist zumindest meine persönliche Hoffnung auch, in diese tiefere Richtung gehen. Dass es nicht mehr ist dieses, ich sag mal, schneller Erfolg, ich sehe direkt das Ergebnis, was kommt, sondern auch, dass man tiefer wieder reingeht. Was kann man dann noch für Cases bauen? Weil momentan ist es so, viele kratzen nur so an der Oberfläche, was möglich ist. Und jetzt wird es in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das wird nochmal ganz, ganz spannend im nächsten Jahr sein, was da so bei rumkommt. Und das merkt man auch jetzt schon bei der Roadshow, in welche Richtung es da gehen kann. Ich glaube, nächstes Jahr kriegen wir da auch nochmal ein paar coole Lösungen vorgestellt.
Da bin ich sehr gespannt. Vielen Dank für den Einblick aus deiner Sicht. Zum Abschluss des Podcasts, wie ist euer Preismodell, Vertragsmodell? Wie kann ich Kunde bei Onprio werden?
Im Grunde sind wir da super transparent. Also man kann bei uns auf die Webseite gehen, onprio.com, einfach eintragen, dann gibt es da einen großen blauen Button, jetzt kostenlos starten, kann man 14 Tage erstmal kostenlos testen, wenn man das möchte. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, kann man einfach abschließen. Wir haben 2 Lizenzen, einmal die Basislizenz für 97 Euro im Monat und einmal die Pro-Lizenz für 147 Euro im Monat. Und das sind Pro-Nutzer-Preise. Wir geben auch einen Rabatt, wenn man jährlich zahlt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch gang und gäbe. Und der Unterschied zwischen unserer Basic und unserer Pro-Lizenz ist, dass wir in Basic alles drin haben, was so vorgefertigt ist. Also man kann direkt starten, im Grunde mit all unseren Lösungen, und hat direkt alles Vorgefertigte drin. Was man nicht drin hat, ist, und das ist dann die Pro-Lizenz, dass man alles anpassen kann, komplett eigene Prozesse aufsetzen kann, komplett eigene E-Mail-Marketing-Kampagnen erstellen, Automationen erstellen kann, die einem das Leben wesentlich einfacher machen. Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir gemerkt haben, okay, viele wollen vielleicht erstmal so mit diesen vorgefertigten Prozessen anfangen, weil man, muss man ja auch ehrlich sein, man hat sich vielleicht nicht unbedingt damit auseinandergesetzt, wie sowas funktioniert. Und dann merkt man nach einer ganzen Zeit erst, ja, okay, hier kann ich was anpassen, das passt besser zu mir. Und wir haben aber auch genug Leute, die die Pro-Lizenz nehmen, einfach weil sie wissen, ah, ich möchte aber genau diesen Prozess jetzt hier haben für diese Lead-Quelle. Und das, muss ich sagen, häuft sich immer weiter. Einfach weil wir so viele, ich sag mal, auch manchmal exotischere Lead-Quellen dazu bekommen. Oder auch Kampagnen unterschiedlich bearbeitet werden, dass diese Pro-Lizenz da so gut ankommt. Und wir werden auch viele unserer neuen Features nicht irgendwie in neuen, höheren Lizenzen verpacken, sondern auch in die Pro-Lizenz integrieren. Also zum Beispiel diese Analytics, Pro-Lizenz wird direkt drin sein. Lead-Scoring, komplett in der Pro-Lizenz drin. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was ich verfolge. Je mehr Mehrwert ich liefere, desto besser läuft das Büro im Grunde, desto eher wird man mehr Lizenzen buchen. Finde ich einen fairen Deal. Wir liefern den Mehrwert, wir machen ihn effizienter, man bucht mehr Lizenzen, weil man, naja, mehr Leute braucht nochmal, weil man effizienter arbeitet. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber man schafft einfach mehr mit weniger Leuten, wächst ja aber trotzdem. Und je mehr man wächst, desto mehr will man wieder jemanden neuen anstellen dazu. Besser als, ich mache die nächste Lizenz. Wir haben natürlich auch Upsells, gar keine Frage. Unsere Cerberus-Lizenz ist nicht in Pro drin und auch so Lead-Generatoren und so sind nicht drin. Das ist immer eine Extra, wer das halt nicht hat. Aber du hast ja schon gemerkt, Lead-Generator ist uns jetzt nicht so wichtig im Grunde, dass ich jedem den anbiete, sondern ich sehe, okay, jemand hat das nicht. Dann kann ich ihm das zeigen, vorschlagen, ob er das haben möchte, er oder sie das haben möchte. Und wenn ja, super. Wenn man was Eigenes mitbringt, auch in Ordnung für mich, passt dann.
Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit bei den Paketen?
Ja, also wir haben eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten, und danach kann man auch monatlich kündigen.
Sehr schön. Du hast es schon gesagt, steht alles auch auf der Homepage, ist völlig transparent. Und was ich, wie gesagt, jetzt noch mitgeben kann, ist euer Team super. Also mit allen, mit denen ich bisher Kontakt gehabt habe. Super schnelle Rückmeldung, schnelle Lösungen, super hilfreich. Wir verlinken natürlich, klar, alles in den Shownotes. Ich glaube, Onbrio ist ein Begriff, findet ihr überall. Einfach Google Onbrio AG, dann kommt ihr überall hin, wo ihr hinkommen müsst. Lieber Luca, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, auch für den Werdegang von dir und vor allen Dingen von deinem kleinen Baby von Onbrio, was da jetzt großgezogen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bin sehr dankbar, Kunde sein zu dürfen und das jetzt alles auch nutzen zu dürfen, um selbst dann wieder zu wachsen und dem Team auch einen Mehrwert zu geben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Fabian, vielen lieben Dank für die Einladung zum Podcast. Und ja, wir werden auf jeden Fall immer mehr Kontakt miteinander haben. Merkst du ja selber, wie gut das funktioniert.
Bis bald.
Bis dahin.